Hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Darstellungstheorie. Und zwar geht es speziell um Hintergrundwissen aus der Gruppentheorie, so wie wir die in der Algebra gemacht haben. Und es geht um den Satz von Sydow, Anwendung davon und so ein bisschen anderes Zeug, was vielleicht wichtig ist im Zusammenhang mit Darstellungstheorie, im Hinblick auf die Prüfung. Was braucht man da so an Hintergrundwissen? Okay, dann lege ich mal los mit ein paar allgemeinen Bemerkungen. In der Vorlesung lineare Algebra, da mache ich immer schon so eine erste Einführung in Gruppentheorie, aber wirklich nur so nach dem Motto, was ist eine Gruppe, was ist eine Verknüpfung, was haben wir da in der Gruppe für Eigenschaften, was haben wir für Rechenregeln, Stichwort Kürzen, Eindeutigkeit des Inversen, solche Dinge. Da gehe ich ansonsten überhaupt nicht weiter in die Tiefe. Wir sehen zwar, was ein Normalteiler ist, aber in der Allgemeinheit braucht man das in der Vorlesung eigentlich gar nicht, weil ja später alles in Vektorräumen passiert, was interessant ist, und das sind Abelsche Gruppen bezüglich der Addition, sodass man eigentlich den Begriff des Normalteilers noch nicht wirklich braucht. Trotzdem finde ich es gut, das am Anfang so allgemein einzuführen und dann eben später immer darauf hinzuweisen, dass die Gruppen Abelsch sind und dass deswegen alle Untergruppen Normalteiler sind. Symmetrische Gruppen sehen wir da auch schon. Die braucht man ja dann speziell später, wenn man über Determinanten und sowas redet. So dass man also in der Linienalgebra schon so ein ganz kleines bisschen Kontakt mit Gruppentheorie hat und speziell mit gewissen Beispielen von Gruppen. Aber in Wirklichkeit hat man noch keine Ahnung, denn in der Algebra geht es ja erst los, dass man so ein paar abstrakte Begriffe kennenlernt, so ein paar abstrakte Argumente. Also zum Beispiel, was die Konjugationsabbildung macht, was konjugierten Klassen sind, was das Zentrum ist, was der Zentralisator einer Untergruppe ist, der Normalisator, solche Sachen. Das ist Hintergrundwissen, das man auf jeden Fall braucht. Wir haben ja in der Vorlesung Darstellungstheorie auch vieles davon schon benutzt und ich habe nicht jedes Mal nochmal erklärt, was die Notation ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass man das irgendwie weiß oder dass man mich sonst fragt und ich dann sagen kann, kommt in der Algebra-Vorlesung vor. Das sind also so ein paar Konzepte, die wichtig sind. So ein abstrakter Umgang mit Gruppen, die Konjugationsabbildung, Untergruppen, die im Zusammenhang damit wichtig sind, Stichwort Zentralisator, Normalisator, das Zentrum einer Gruppe, das Konzept von Faktorgruppen, der Homomorphiesatz für Gruppen und so Folgerungen daraus. Das ist das Handwerkszeug, das man auf jeden Fall braucht. Und dazu gehören dann auch die ersten allgemeinen Aussagen zu Gruppenwirkung oder Gruppenoperationen. Das haben wir aber in der Darstellungstheorie sowieso rauf und runter benutzt. Was es bedeutet, wenn eine Gruppe auf irgendwas wirkt, kann eine Menge sein, kann etwas mit Struktur sein, worauf die Gruppe dann also Automorphismen oder sowas bewirken soll. Das brauchen wir ja die ganze Zeit. Davon lebt quasi die Darstellungstheorie. Aber so Konzepte wie Bahn, Stabilisator und so, die spielen da eine Rolle, sodass wir da also ganz viel verallgemeinern, was wir ansonsten vielleicht nur speziell in symmetrischen oder alternierenden Gruppen angeguckt haben. Und auch da ist es immer noch so, dass die symmetrischen und alternierenden Gruppen so unsere Hauptbeispiele sind. Wir kennen einfach noch nicht so viele Gruppen. Das bleibt auch erstmal noch eine Weile so. Da muss man schon wirklich ein bisschen tiefer in die Gruppentheorie einsteigen, damit man mehr und interessantere Beispiele bekommt. Ja, was noch? Ein Schlüsselresultat ist ja der Satz von Lagrange. Der sagt, dass jede Untergruppe einer Gruppe eine Ordnung hat, die die Ordnung der großen Gruppe teilt. Das ist ganz praktisch, weil man damit quasi Fragen beantworten kann, wie zum Beispiel, hat eine Gruppe der Ordnung 12 eine Untergruppe der Ordnung 5? Nein, denn 5 ist kein Teiler von 12, jedenfalls nicht in Z. Darum geht es ja gerade, ganzzahlige Teiler. Oder hat eine Gruppe der Ordnung 20 ein Element der Ordnung 3? Nein, denn dieses Element würde ja eine Untergruppe der Ordnung 3 erzeugen und dann müsste 3 ein Teiler von 20 sein. Ist es aber nicht. Sowas in der Art kann man also machen. Man kann Fragen beantworten, also so ganz einfache Fragen nach Untergruppen oder Elementen einer gewissen Ordnung. Und dann ist aber erstmal Feierabend, denn wenn man jetzt umgekehrt Teiler der Gruppenordnung hernimmt, dann weiß man erstmal nicht, ob es dazu jetzt eine Untergruppe gibt oder ein Element dieser Ordnung. Denn theoretisch könnte es sein, der Satz von Lagrange gibt das her, aber man weiß es irgendwie nicht. Wenn die Gruppe zyklisch ist, dann kann man das konkret basteln. Wenn die Gruppe Abelsch ist auch. Und in dem Moment, wo man das Reich der Abelschen Gruppen verlässt, hat man dann irgendwie keine Ahnung. Da wird es eigentlich erst interessant. Meiner Meinung nach fängt die interessante Gruppentheorie erst da an, wo man sich fragt, für welche Teile der Gruppenordnung es auch tatsächlich Untergruppen dieser Ordnung gibt oder Elemente dieser Ordnung. Und dann kann man sich sowas fragen wie, ja, wie viele und wie liegen die und was sind deren Zentralisatoren oder Normalisatoren und was ist da so los? Da fängt man dann wirklich an, die Gruppe ein bisschen zu verstehen. Und dabei sind insbesondere Primteiler der Gruppenordnung interessant. Auf die werden wir immer wieder zurückgeworfen. Und das sind ja auch die ersten Ergebnisse, die wir beweisen können. Der Satz von Cauchy sagt uns, dass immer dann, wenn wir eine Primzahl haben, die die Gruppenordnung teilt, dass wir dann auch ein Element in der Gruppe finden, das als Ordnung genau diese Primzahl hat. Die davon erzeugte zyklische Gruppe hat dann als Ordnung auch diese Primzahl. So, da weiß man immer noch nicht, wie viel oder so. Oder man weiß auch sonst nicht, also wie liegt dieses Element in der Gruppe, keine Ahnung. Aber immerhin gibt es erstmal sowas. Und ganz häufig ist ja dieses, es gibt ein Element oder eine Untergruppe mit der und der Eigenschaft, der Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen. Und das nächste Resultat, das man dann beweist, das nächste größere, ist häufig der Satz von Sylow. Und der guckt sich das Ganze sozusagen von der anderen Seite an. Da gibt es jetzt nicht nur, also es geht nicht nur darum, ob die Primzahl überhaupt die Gruppenordnung teilt, sondern jetzt guckt man, naja, man hat so eine Primzahl und schaut sich die größte Potenz dieser Primzahl an, die die Gruppenordnung teilt. Und dann guckt man, ob man da irgendwas rausfinden kann. Und auch da ist die Antwort, man findet Untergruppen dieser Ordnung, das sind dann die sogenannten P-Sylow-Untergruppen. Deren Ordnung ist also so groß, wie die Ordnung einer P-Untergruppe der großen Gruppe überhaupt sein kann, wenn P die Primzahl ist, mit der wir angefangen haben. Beispiel, wir nehmen die Primzahl 5. Die Gruppenordnung ist durch 25 teilbar, aber nicht durch eine größere Potenz von 5. Dann kann man sich jetzt die Frage stellen, gibt es Untergruppen der Ordnung 5, gibt es Untergruppen der Ordnung 25? Und in beiden Fällen ist die Antwort ja. Untergruppen der Ordnung 5 kann man mit dem Satz von Cauchy finden, Untergruppen der Ordnung 25 mit dem Satz von Sylow. Denn 25 ist die größte 5-Potenz, die die Gruppenordnung teilt, und der Satz von Sylow sagt, es gibt eine Untergruppe mit dieser möglichst großen 5-Potenz-Ordnung. So, dann hat man also erstmal eine. Der Satz von Sylow sagt aber noch mehr. Er sagt nicht nur, dass es solche Gruppen gibt, sondern er sagt auch noch, dass dann alle Untergruppen der großen Gruppe G mit dieser möglichst großen P-Potenzordnung zueinander konjugiert sind. Das ist eine sehr starke Aussage, die man dann später ganz doll feiert, wenn man noch ein bisschen länger und ernsthafter Gruppentheorie macht. Immer dann, wenn ich also in diesem Beispiel mit der 25 zwei Untergruppen der Gruppe G sehe, die beide Ordnung 25 haben, dann weiß ich mit dem Satz von Sylow, dass es ein Gruppenelement gibt, das die eine auf die andere konjugiert. Das ist eine wirklich starke Aussage. Man weiß dann noch mehr, man kann auch was zur Anzahl sagen, bla bla bla, komme ich gleich zu. Aber der Schlüssel ist tatsächlich diese Wirkung durch Konjugation. Die Gruppe wirkt per Konjugation auf der Menge der Sylow-Untergruppen für eine Primzahl P, der P-Sylow-Untergruppen. Und diese Wirkung ist transitiv. Da stecken zwei Aussagen drin. Das eine ist überhaupt, dass da eine Wirkung stattfindet. Das ist nicht so überraschend, denn wenn ich eine Untergruppe hernehme, deren Ordnung so groß ist, p-potenzmäßig, wie sie nur sein kann, dann hat jedes Konjugierte davon die gleiche Ordnung. Das heißt, das muss dann auch wieder eine p-Sylow-Untergruppe sein. Viel spannender ist, dass immer dann, wenn ich zwei habe, ich ein konjugierendes Element finde. Das heißt, die transitive Wirkung ist ja das Besondere. So, und dann kann man nämlich zum Beispiel gucken, wie wirkt jetzt die Gruppe per Konjugation auf der Menge der P-Sylow-Untergruppen? Was sind die Punktstabilisatoren? Was bedeutet die Transitivität? Was ist der Kern dieser Wirkung? Da kann man dann plötzlich ganz viel machen. Die Transitivität bedeutet, dass wir Bahnlänge gleich Stabilisatorindex benutzen können und dass wir die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen ausrechnen können. Das ist nämlich dann der Index des Normalisators von einer in der großen Gruppe G. Machen wir das präzise. Klein p ist unsere Primzahl, groß p ist eine P-Sylow-Untergruppe von G. Der Normalisator von p in G ist dann der Stabilisator von p bei der Wirkung per Konjugation. Und jetzt können wir Bahnlänge gleich Stabilisatorindex benutzen. Die Länge der Bahn ist die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen, weil die Wirkung ja transitiv ist. Und der Stabilisatorindex ist der Index des Normalisators von P in G in G. Der Satz von Sylow sagt unter anderem, dass dieser Index kongruent zu 1 ist modulo P. Anders gesagt, wenn ich diesen Index nehme und dann 1 abziehe, dann muss eine durch P teilbare Zahl rauskommen. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt, wenn ich das mit dem Satz von Lagrange kombiniere, zwei Aussagen bekommen, die sehr wertvoll sind, um einzugrenzen, wie viele P-Sylow-Untergruppen es gibt. Denn die eine Information ist, dass die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen der Index des Normalisators von einer ist und das teilt die Gruppenordnung. Also ist diese Anzahl ein Teiler der Gruppenordnung. Und gleichzeitig ist die Anzahl kongruent zu 1 mod P. Das heißt, man hat noch eine Eigenschaft, die man überprüfen kann. Und die schließt gleichzeitig aus, dass man Teiler der Gruppenordnung angucken muss, in denen das P steckt. Ich muss mir nur Teiler angucken, die teilerfremd zu P sind, denn ansonsten könnte dieses Kongruent 1 mod P nicht erfüllt sein. Das schränkt schon mal einiges ein und dann bleiben manchmal gar nicht mehr so viele Möglichkeiten übrig. Ich erkläre gleich ein paar Beispiele. Aber das waren jetzt so die Highlights, die man irgendwie drauf haben muss, wenn es um Gruppentheorie geht, so die Anfänge der Gruppentheorie. Bis zum Satz von Sylow und bis zur typischen Anwendung davon, würde ich sagen, muss man das drauf haben. Insbesondere braucht man so dieses Zusammenspiel Untergruppen, Normalisatoren davon, Normalteiler der Gruppe, Faktorgruppen, Homomorphismen, der Homomorphiesatz, wie man so Stückchen der Gruppe irgendwie eingrenzen kann, wie groß die sind oder welche Struktur die haben oder so, wie man Normalteiler findet. Hier sind zwei wunderbare Rezepte, um Normalteiler zu finden. Nein, drei. Das erste, Kerne von Homomorphismen. Das zweite, Untergruppen vom Index 2. Und das dritte, wenn es von irgendwas nur eins gibt, dann ist es auch normal. Wenn es also zum Beispiel nur eine Untergruppe einer gewissen Ordnung gibt, dann muss die automatisch ein Normalteiler sein. Und das kann man zum Beispiel benutzen, um, wenn man bei Sylow-Untergruppen unterwegs ist, dann zu sagen, hier kommt mit den ganzen Einschränkungen, die wir gerade hatten, raus, dass es für diese Primzahl nur eine Sylow-Untergruppe gibt, dann muss die automatisch ein Normalteiler sein. Sehr gut. Damit kann man häufig argumentieren. Und hier kommen ein paar konkrete Beispiele. Wir fangen an mit Gruppen der Ordnung 6. 6 ist 2 mal 3. Die interessanten Primzahlen sind 2 und 3. Ich könnte auch nach Sylow-Untergruppen fragen für andere Primzahlen, aber das ist langweilig. Zum Beispiel hat diese Gruppe genau eine 5-Sylow-Untergruppe und die hat Ordnung 1. Und sie hat auch genau eine 7-Sylow-Untergruppe, die hat auch Ordnung 1. Das ist nicht besonders interessant. Die Anzahl der 2-Sylow-Untergruppen ist 1 oder 3, weil das die einzigen Teiler von 6 sind, die teilerfremd zu 2 sind. Und die Anzahl der 3-Sylow-Untergruppen ist 1. Denn die einzigen anderen Teiler, die dann noch in Frage kämen, wären 2, 3 oder 6. Und 2 ist nicht kongruent zu 1 mit 3. 3 auch nicht und 6 auch nicht. Also bleibt wirklich nur die 1 übrig. Und dann haben wir sofort einen Normalteiler gefunden, nämlich diese eine 3-Sylow-Untergruppe. Und dann kann man sich noch überlegen, wie die Gruppenstruktur aussieht, je nachdem, ob es jetzt eine 2-Sylow-Untergruppe gibt, nur eine oder 3. Wenn die beide, also wenn für beide Primzahlen es nur eine gibt, dann kann man sich ja überlegen, dass die beide normal sind und dann kann man ausrechnen, dass die ganze Gruppe G das direkte Produkt von diesen beiden ist. Die ist also nilpotent, hier ist es sogar noch besser, die ist zyklisch, bla bla bla. Und es gibt aber auch für den anderen Fall ein Beispiel und da bitte ich Sie einfach mal selber zu überlegen, denn Sie kennen eine Gruppe mit 6 Elementen, wo es eine normale 3-Sylow-Untergruppe gibt, aber 3 verschiedene 2-Sylow-Untergruppen. So, dann kommen wir jetzt zu Gruppen der Ordnung 12. 12 ist 2 Quadrat mal 3. Wir haben also wieder nur die beiden interessanten Primzahlen 2 und 3. Aber diesmal kann ein kleines bisschen mehr passieren. Wenn ich wieder genauso argumentiere wie vorhin, mit der Anzahl der Sylow-Untergruppen, also Teiler, die teilerfremd zur Primzahl sind, kongruent 1, mod der Primzahl, dann ist bei 2 die Situation immer gleich. Da sucht man einfach ungerade Teiler der Gruppenordnung. Und in diesem Fall haben wir dann 1 und 3. Bei den 3-Sylow-Untergruppen haben wir jetzt auch 2 Möglichkeiten. Wenn wir uns die ganzen Teiler angucken, die teilerfremd zu 3 sind von der Gruppenordnung, dann sind 1 und 4 diejenigen, die kongruent zu 1 mod 3 sind. Heißt also, dass wir jetzt verschiedene Möglichkeiten haben, wie das mit den Sylow-Untergruppen aussehen kann. Und naja, wenn wir eine haben, ist die normal. Okay, und was ist los, wenn wir nicht nur eine haben? Wir können ja mal damit anfangen, dass die Gruppe 4 drei Sylow-Untergruppen hat. Kann ja sein. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man weiter argumentieren kann. Ich mache jetzt mal was ganz Einfaches, was ganz Elementares. Ich zähle nämlich Elemente. Jede dieser drei Sylow-Untergruppen hat nur Ordnung 3. Das heißt, da liegen drei Elemente drin. Einmal das 1-Element, das liegt in jeder Untergruppe. Und dann noch zwei Elemente der Ordnung 3. Das eine ist invers zum anderen. Wenn ich mir jetzt die vier paarweise verschiedenen drei Sylow-Untergruppen angucke, dann sehe ich also in jeder davon zwei Elemente der Ordnung 3, die zueinander invers sind, und dann noch das 1-Element der Gruppe. Zwei verschiedene drei Sylow-Untergruppen können sich nur trivial schneiden, also nur im 1-Element der Gruppe, weil ja eine Untergruppe die Ordnung der großen, also die Ordnung der Untergruppe die Ordnung der großen Gruppe teilen muss. Und eine Untergruppe einer Gruppe der Ordnung 3 kann nur Ordnung 1 oder 3 haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich da zwei habe, die verschieden sind, können die sich nur in einer Gruppe der Ordnung 1 schneiden. Aha, jetzt habe ich da also meine vier paarweise verschiedenen drei Sylow-Untergruppen. Die schneiden sich paarweise und alle zusammen trivial. Das heißt, ich sehe jetzt viermal zwei Elemente der Ordnung 3 jeweils. Und das 1-Element, das haben die gemeinsam. Wenn ich jetzt zähle, komme ich auf insgesamt 8 Elemente der Ordnung 3 plus das neutrale Element der Gruppe. Macht schon 9 Elemente. Die ganze Gruppe hat nur 12 Elemente. Das heißt, es bleiben überhaupt nur 3 übrig, die Ordnung 2 oder 4 oder irgendwas anderes haben können. Aber ich brauche ja allein schon 3 nicht-triviale Elemente, um überhaupt nur eine 2-Sylow-Untergruppe mit genug Elementen zu füllen. Denn eine 2-Sylow-Untergruppe von G hat 4 Elemente und von denen müssen 3 nicht trivial sein. In der Gruppe ist also gar nicht mehr genug Platz, um mehrere 2-Sylow-Untergruppen zu realisieren. Die Elemente, die noch da sind, die passen alle in eine, die müssen dann diese eine 2-Sylow-Untergruppe bilden, zusammen mit dem 1-Element. So kann man also zeigen, dass falls es 4 3-Sylow-Untergruppen gibt, dass es dann nur eine 2-Sylow-Untergruppe geben kann. Eine andere Möglichkeit, wie man in solchen Fällen argumentieren kann, und das haben manche von Ihnen auch schon sehr schön gemacht in den Übungsaufgaben, ist, dass man sich die Menge der Sylow-Untergruppen anguckt und dass man dann tatsächlich die Wirkung der großen Gruppe per Konjugation auf dieser Menge betrachtet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man da eine transitive Wirkung hat und dann kann man sich diese Wirkung also angucken, den Kern davon und so. Der Kern ist ein Normalteiler. Die Frage ist also, wo landen wir? Hier in diesem Fall bei Gruppen der Ordnung 12, da haben wir bei den 2-Sylow-Untergruppen 1 oder 3. Wenn wir 3 hätten, hätten wir also eine Wirkung auf einer 3-elementigen Menge. Und das heißt, dass die Faktorgruppe G modulo Kern der Wirkung eine Untergruppe der SYM3 wäre. Isomorph zu einer Untergruppe der SYM3. Wenn wir bei den 3-Sylow-Untergruppen 4 Stück haben, kann man genauso argumentieren. Da haben wir dann also, dass G modulo Kern der Wirkung isomorph ist zu einer Untergruppe von der SYM4. Und das sind doch Argumente, mit denen man arbeiten kann. Dann kann man doch mal schauen, in welchen Fällen ist da überhaupt eine interessante Wirkung möglich und wo geht das gar nicht. So, wo finden wir, bei welchen Kombinationen finden wir einen Widerspruch? Und deswegen kann diese Anzahl der Sylow-Untergruppen nicht vorkommen oder zumindest nicht in der Kombination. Das ist eine andere Möglichkeit, wie man argumentieren kann oder wie man Normalteiler finden kann. Denn manchmal ist es ja so, dass man gar nicht unbedingt die Anzahl der Sylow-Untergruppen rausfinden muss, sondern man kann die Möglichkeiten, die man hat, benutzen und dann jeweils gucken, wie sieht die Konjugationswirkung aus. Und wenn man jedes Mal einen nicht-trivialen Normalteiler findet, nämlich den Kern der Wirkung, dann ist das ja auch schon eine Information, mit der man arbeiten kann. Die Frage ist einfach, was man möchte. Möchte man die Anzahl der Sylow-Untergruppen konkret bestimmen? Möchte man es eingrenzen auf 2, 3 Möglichkeiten? Möchte man einen nicht-trivialen Normalteiler finden? Worum geht's? Was ist das Ziel der Analyse? Und bei dieser Aufgabe, die wir da hatten in der letzten Serie mit der Auflösbarkeit, da hatten wir eine Methode uns überlegt, um Normalteiler zu finden, mit dem Satz von Sylow. Aber man kann ja auch anders Normalteiler finden, zum Beispiel als Kern einer Wirkung. So, das waren jetzt hoffentlich genug Denkanstöße. Und wenn Sie da jetzt noch Fragen zu haben, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Und speziell beantworte ich gerne noch Fragen nach dem Motto: Was davon ist denn jetzt wie für die Prüfung relevant? Bei welchen Themen? Wie muss man da die Tiefe gehen können? Bei der Argumentation oder ja, sowas halt. Oder wo sollte man noch mehr Beispiele kennen? Das sind alles Dinge, die wir dann gerne noch besprechen können. Soweit erstmal von mir. Gucken, ob ich jetzt die Musik hier wieder... Ja, da ist sie.